Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott, Kapitel 8. Vertrauen wollen, wünschen, wagen. Und, wo liegt es mal wieder? Leicht genervt ging er auf das klassische Klingelgeräusch des Telefons zu. Küche war schon mal klar, nur wo? Auf dem Küchentisch, unter der Zeitung, yes. Und, wer? Marlene zeigte das Display. Na dann, er tippte auf den grünen Hörer. Hallo Marlene. Na endlich, wo steckst du denn bloß? Warum meldest du dich nicht? Dass ich dich seit Tagen versuche zu erreichen, weißt du doch. Schön, deine Stimme zu hören. Die kannst du dir auf all deinen Geräten wieder und wieder vorspielen. Also was ist los? Mir geht es gut, sehr gut sogar. Das freut mich. Es klang nicht ironisch oder so, als würde sie seine Aussage bezweifeln, aber ihre Ungeduld überlagerte etwaige Nuancen von tatsächlich vorhandenem Mitgefühl. Marlene verzichtete in der Regel auf das Schleifen emotionaler Synchronisation, was ihre Kolleginnen durchweg irritierte und die meisten Männer misstrauisch machte. Sie kam gerne gleich zum Kern, wie sie es nannte. Sie wollte Fakten, sachlich, nüchtern, ohne Rücksichten auf Befindlichkeiten. Dass sie diese nackten Fakten in ihren Texten in vollendet ausformulierte Empathie überführen konnte, gehörte zu den bestaunenswerten Wundern dieser Frau. »Ich hatte das Bedürfnis, ein paar Tage auszusteigen, nachzudenken«, sagte er. Marlene schwieg. Er ging hinüber zur Espressomaschine und schaltete sie an. In das Wasser einsaugende Gurgeln hinein sagte er, welche Reaktion gab es auf das Interview? Sag mal, telefonierst du jetzt mit mir oder was? Ich glaub's nicht. Er sah sie vor sich, wie sie empört kurz den Kopf schüttelte und dann mit zwei streichenden Gesten ordnend durch ihre Haare fuhr. Zwei überflüssige Gesten, was den Sitz des Haares betraf. Der allgemeine Tonor war positiv, sagte sie. Sogar Trossenbach fand es gut. Trossenbach findet dich gut. Da bin ich mit ihm einer Meinung, aber lassen wir das. Was ist mit Uno? Die Stelle im Interview, auf die du angespielt hast, war ja wohl die Freiheit, sich jeden Tag wieder neu entscheiden zu können. Das kann man in alle Richtungen auslegen. Das mag ich, Marlene, wie du immer den entscheidenden Punkt in einem Text findest. Er grinste fröhlich, was sie natürlich nicht sehen konnte, aber ihr Schweigen deutete er so, dass auch sie sich über die Aussage freute. Du hast recht. Im Kontext der Situation klang es nach Allmacht und Ungebundenheit, nach wir machen, was wir wollen, oder besser, ich mache, was ich will. Bauchgefühl. Wer Marlene nicht kannte, hätte ob der schneidenden Schärfe des Einwands erschrocken den Kopf eingezogen. Er grinste. Ja, schwer zu fassen. Das Ganze ergibt, nun, nennen wir es Ungereimtheiten. Nicht im Interview, sagte sie mit dem gleichen Tonfall. Nein, da nicht. Ich kann das jetzt noch nicht offenlegen. Dafür ist es zu kraus, aber es könnte sich zu einer veritablen Story entwickeln. Sie schwieg. Sie konnte es nur schwer ertragen, wenn er ihr gegenüber nicht alle Informationen auf den Tisch legte. Andererseits wusste auch sie, dass sie ihn mit ihrer unerbittlichen, alle Ahnungen, alle Bauchgefühle negierenden Denkweise, hätte er sie bei dem einen oder anderen gemeinsamen Projekt zu Beginn in seine Überlegung einbezogen, logisch ausgezählt hätte. Und dass das nicht immer zum Vorteil war. Und genau dieses Wissen machte sie wiederum rasend. »Ist Benson involviert?«, fragte sie nach einer kleinen Pause, in der sie einander beim Atmen zugehört hatten. »Sieht so aus. Es ist aber noch vieles unklar und mehr ein Verdacht.« »Was heißt das? Was weißt du?« »Okay, Marlene. Ich sag dir die Richtung. Wenn ich nicht komplett verarscht werden soll, und das glaube ich aufgrund der beteiligten Personen nicht, geht es um die Manipulation von Kartoffelchips. So, dass der Konsument davon, ja, in gewisser Weise süchtig werden soll. Süchtig? Wie soll das funktionieren? Das herauszubekommen hat man mir als Aufgabe gesetzt. Du hast einen Auftraggeber oder einen Informanten, auch eher indirekt, was jetzt, beides. Marc, findest du nicht, dass du ein bisschen sehr zurückhaltend mir gegenüber bist? Liebe Marlene, das liegt einfach daran, dass es zum einen absolut skurril klingt und andererseits ja, was heißt aufgrund der beteiligten Person, wem glaubst du? Marlene, du hattest mal wieder eine Begegnung mit dir selbst. Marlene, du sollst nicht spotten, erstes Fairnessgebot. Glaubst du, dass Fairness zwischen uns die zentrale Kategorie ist? Marlene, bitte. Sie schwieg. Zu hören war nur ihr leises, klingendes Klingen. Wahrscheinlich spielte sie mit ihrem fein silbrig gewobenen Ohrgehänge, was er sehr mochte, ihr selbst aber entschieden missfiel dieses Mädchenhafte, wie sie es nannte, und dazu führte, dass sie bei offiziellen Terminen klassische Perlenstecker bevorzugte. Selina Karlsson? Fragte sie. Marlene, sie ist Bestandteil des Ganzen, ja. Sie schwiegen. Gut, sagte sie mehr zu sich selbst. Du erzählst, wenn du soweit bist, okay? Abgemacht. Wann wird das sein? Er wusste, dass sie beide grinsten, oder besser, er grinste, und Marlene lächelte auf ihre verschmitzte Art, die ihre Augen glitzern ließ, und die Strenge, die sie sich sonst gab, die sie mit ihrer Kleidung, ihrer schwarzen Brille betonte, so wunderbar abmildern konnte. Sie ließ die Marlene, die auch noch in diesem disziplinierten, schlanken Frauenkörper wohnte, nur selten zu, ging nicht oft über die Grenze, die ihr professionelles Selbst zu diesem Teil ihrer Persönlichkeit gezogen hatte. Sie begründete damit ihren Erfolg, ihre Karriere. Er sah es anders. Er hatte sie weich und verletzlich erlebt, einen Reichtum an persönlichen Farben, den sie verborgen hielt. Manchmal hatte er das Gefühl, dass sie ihm nicht verzieh, sie so erlebt zu haben. Bald, du hast recht. Ich möchte erst herausfinden, welche Rolle sie spielt. Sie schwiegen erneut, diesmal hörte er, wie sie tief Atem holte, dann nichts und dann, wie sie ihn leise wieder ausstieß. Viel Glück für dich, sagte sie. Der Tonfall sachlich, ohne Bitterkeit oder Ironie. Ach, übrigens, sagte sie, als wäre es ihr tatsächlich gerade eben eingefallen, du wolltest doch, dass ich rausfinde, wie die Beziehung von Benson zu Gutmann ist. Stimmt, und? Ich habe mal das große Weltwissen befragt. Sie sind Klassenkameraden, selber Jahrgang, der ehrwürdigen Habichtstalschule, wie diese in ihrem Jahrbuch stolz verkündet. Gleiche Klasse? Gute Idee. Habichtstalschule. Sagt mir nichts. Müsste man die kennen? Auf Werbung scheint man nicht angewiesen zu sein. Deren Website ist nichtssagend schlicht. Ich glaube, man versucht, sie unter sich und unauffällig zu bleiben. Dafür sorgt auch das verlangte Schulgeld. Vergleichsweise geringer Schülerzahlen mit hohem Betreuungsschlüssel. Alles sehr diskret. Die habe ich jetzt eigentlich auch nicht öffentlich, da musste ich tricksen. Internatsbetrieb. Libertinäres Gedankengut wirst du nicht finden, das zum Freiheitsbegriff. Der überwiegende Teil der Klientel scheint sich aus dem umliegenden Wohnstandsgemeinden des Taunusrandes rekrutieren zu lassen. In Bensons Jahrgang finden sich weitere Sprösslinge von Mittelstandsunternehmen, Bankern, Juristen. Und offenbar verhindert die Schule zumindest keine Karrierechancen. Einige Namen sagt mir was, bei anderen habe ich wieder das digitale Weltwissen befragt. Im Ergebnis findet sich eine Fortsetzung von Familientradition, also wieder viele Juristen, vorwiegend Wirtschaftsrecht, aber auch Strafrecht, drei Professoren, eine Richterin am Verfassungsgericht, allerdings auch ein Künstler. Wer? Carlo Kastner. Der? Nicht schlecht. Macht in Stahlskulpturen. Gut, okay, das ist dein Metier. Ich kannte ihn nicht. Ist überregional sehr erfolgreich am Markt vertreten, wie mir scheint. Die Arbeiten sind wirklich klasse, aber das alleine reicht ja selten. Die Vermarktungsstrategie ist noch besser und schon immer auffällig, fand ich. Von Anfang an konnte er Aufträge von Firmen in größerem Stil einfahren. Das werden dann vermutlich die alten Schulkontakte gewesen sein, ist ja eigentlich naheliegend. Über Mäzene gelangten Skulpturen von ihm in zunächst regionale Sammlungen. Am Ende hat man der Bundeskunsthalle und der Nationalgalerie Berlin je zwei Arbeiten geschenkt. Ostin wird alle Arbeiten steigert. So macht man das. Vor zwei Firmensitzen seiner Klassenkameraden steht tatsächlich sowas rum. Man zeigt es zumindest stolz auf den Websites. Benson war übrigens Jahrgangsbester, konnte zu allem anderen auch noch Sport. Die Jahrgänge über und unter ihm habe ich mir auch noch angeguckt. Ähnliches Bild. Wenn die ihre Kontakte nutzen, Respekt. Ich schicke dir die Liste. Vielleicht klingelt es ja bei dir, bei dem einen oder anderen Namen. Danke, prima. Ah, jetzt sind wir davon abgekommen. Mein Werk galt den Professoren. Ach so. Wirtschaftsrecht in Frankfurt, ein Chirurg, auch Frankfurt, und der dritte warte, Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät in Kiel. Bingo, entfuhr es ihm. Sorry, was hast du gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Nichts. Mark halte mich nicht für bescheuert. Agrar- und Ernährungswissenschaft passt zu deiner Kartoffelchips-Idee, nicht wahr? Du hast recht, so dachte ich. Es war tatsächlich albern, sie nicht einzubinden. Nehmen wir einmal an, es gibt wirklich eine Manipulation der Chips. Dann ist dieser Kersten Kopf, heißt unser Mann, Professor Dr. Kersten Kopf. Professor Kopf, zumindest eine naheliegende Idee. Dann sollten wir den mal checken, was sich so über den Kopf herausfinden lässt. Arbeits- bzw. Forschungsschwerpunkte, Veröffentlichung, Drittmitteleinsatz, so die Richtung. Immer wenn Marlene wie angefixt ihr journalistisches Sezierbesteck ordnete, bekam ihre Stimme einen leicht metallischen Klang. Ich dachte gerade darüber nach, ob du nicht eine Interviewanfrage bei dem Kieler Professor für mich auf den Weg bringen kannst, so die Richtung Lebensmittelforschung, Lebensmittelüberwachung, Ethik und Wissenschaft. Du meinst in Fortsetzung des Interviews mit Benson? Ja. Könnte ich durchkriegen, sagte sie nachdenklich. Ich hatte gegenüber Trossenbach schon angedeutet, dass man zu dem Thema mal einen Titel machen sollte. Er war nicht abgeneigt. Vielleicht erstmal etwas kleiner, aber prima, dann machen wir das. Gut, ich kümmere mich um die Anfragen und die Recherche. Was machst du? Ich versuche, mein Bauchgefühl zu verifizieren. Dazu sagte Marlene nichts. Nachdem sie beide eine kurze Minute geschwiegen hatten, fragte sie, warst du schon bei dem Informanten, der über Bio-Eier auspacken wollte? Nein, der Eiermann hat den Termin abgesagt. Den muss ich mich auch noch kümmern. Mach das. Ich habe den Eindruck, die Branche braucht mal unseren Blick. Schick mir die Liste mit den Namen und was du rauskriegst. Ich melde mich, okay? Mark? Ich warte 2 Tage. Nur, dass du das weißt. Ich weiß, danke dir. Hab es gut. Ja, sagte sie und unterbrach die Verbindung. Er starrte auf das grüne Licht der Maschine, das leicht flackerte, aber wahrscheinlich war das nur ein Problem seiner Wahrnehmung. Er legte das Telefon auf den Küchentisch zurück, nahm es dann erneut, checkte den Batteriestatus und stellte es auf die Ladestation neben der Espressomaschine. 11:40 zeigte seine Armbanduhr. Konnte das sein? Lief die Uhr? Der Sekundenzeiger bewegte sich. Er drehte ein paar Mal an der Krone, bis der Widerstand zunahm. Auch das Handy zeigte 11:41. Okay. Marlene würde diesen Professor durchleuchten und die notwendigen Anfragen für das Interview erledigen. Und sie würde dabei sein wollen. Das war klar. Er grinste. Gut. Ja gut, abwarten eben, das konnte er gut, abwarten, warten, wie sich die Dinge entwickelten. Und es war genau das, was ihm Marlene immer vorwarf, tu endlich was, komm raus aus deiner Höhle, nimm die Dinge in die Hand, gestalte sie. Marlene mit ihrem unbedingten Willen, mit ihrem klaren Konzept, das sie für sich selbst aufgestellt und nach dessen Richtschnur sie zu leben versuchte. Und sie hatte insofern recht, dass er über kein ausformuliertes Selbstbildnis verfügte, trotz aller reflexiven Beschäftigung mit sich, mit der Frage, warum er so geworden war. In den Momenten, in denen er gnädig mit sich selbst war, sah er sich tätig in der von ihr eingeforderten Weise, dabei sich in einer, wenn auch nur ungefähren Vorstellung seiner selbst zu entwickeln. Sah er sich kritischer, dann musste er sich eingestehen, dass er sich wohl tatsächlich selten aktiv auf ein solches Ziel zubewegte und verachtete sein abwartendes Beobachtendes naturell. Und warum war er so? Angst? Immer noch Angst? Seine tief verwurzelte Abwehr gegenüber allen Anforderungen, von denen er meinte, ihnen nicht genügen zu können? Mangelndes Selbstbewusstsein als Schlüssel zum Ganzen? Früher bestimmt, aber galt es noch? War das nicht längst vorbei? Faszinierten ihn deshalb Frauen wie Janina, Lara, Selina oder auch Marlene? Höchstens auch. Das Begehren, das ihre Schönheit auslöste, war unwiderstehlich, ziemlich simpel. Aber auch das allein hatte nie gereicht. Auch das war ein Teil der Wahrheit. Er starrte immer noch auf das grüne Licht der Maschine. Irgendwie war ihm nicht mehr nach einem Espresso später, vielleicht. Sein Bauchgefühl. Der Teil, den Marlene ihm vorwarf, sein Abwarten, das sie ihm als Handlungsverweigerung auslegte, war seine Art der Entscheidungsfindung. Für ihn selbst galt es abzuwarten, nicht immer natürlich, aber eben als ein Persönlichkeitsmerkmal, das ihn bestimmte, bis die Emotionen, die sich nicht dem Verstand unterordneten, die eine fragende Schwebe erzeugten, sich mit den rationalen Argumenten synchronisiert oder abgestimmt hatten. Manchmal gab es auch eine depressive Note. Auch das. Manchmal. Er schaltete die Espressomaschine aus, schaute nun auf das erloschene Lämpchen. Im beruflichen Kontext war es vielleicht eine Art Wahrnehmungsoffenheit für das Wie, während Marlene stur sachbezogen ihren Verstand walten ließ. Heute hatte sie ihm sein Bauchgefühl schweigend durchgehen lassen, aber er konnte sich gut vorstellen, wie sie an dieser Stelle die Augen verdreht hatte. Okay, gehen wir mal ihren Weg. Was stand an? Er checkte den Eingang von Mails auf dem Smartphone. Nichts von Bedeutung. Auch das Portal Nachrichtenmagazin Online meldete nichts, wodurch er sich zu irgendetwas veranlasst sah. Den Eiermann kontaktieren? Selina war wichtiger. Ihre Nachricht von gestern, Terminvereinbarung und überhaupt Marlenes Zwei-Tage-Ultimatum. Typisch, sie konnte ihn mal. Ihr ging es sowieso nur um die mögliche Story. Darin waren sie sich normalerweise einig. Er ging ins Wohnzimmer, setzte sich in seinen Lounge-Chair, griff zum iPad, scrollte die Mediathek durch, wählte Keith Jarrett Trio at the Blue Note 4, startete Play. Jarrett stellte die Melodien wie Fragen in den Raum und dann widmete man sich gemeinsam einer Ausdeutung, kommentierten Bass und Schlagzeug, setzten Statements, fassten zusammen und auch wenn man sich einig war, zu Beginn oder im gefundenen rhythmischen Drive, immer waren da drei Stimmen am Hervorbringen von Stimmungen, von Sounds. Die Tracklist wie die Kapitel eines Romans. How Deep is the Ocean? Close Your Eyes. Imagination, I close my eyes, I fall in love so easily, the fire within, things ain't what they used to be. Er ging mit dem iPad zum Tisch, setzte sich. The fire within war eines der Stücke, in denen sie die Melodie hymnisch anschwellen und aufstiegen ließen, rhythmisch suggestiver in fortwährende Bejahung und selbst die Zurücknahme der Dynamik des Schweben hält bis zum letzten Ton. How much do I love you? I tell you no lie. So die ersten Textzeilen von How Deep is the Ocean. Liebeslyrik, Zeilen, die er wohl behalten hatte aus Gründen von Affinität. Er öffnete das Textprogramm, ja, darum würde es ihm gehen, einen Ausdruck dafür zu finden. Das Gefühl in einen Sound verwandeln, einen Ton erzeugen und auf Resonanz hoffen. Liebe Selina, tippte er, stockte, schrieb, verwarf, löschte, präzisierte, las es wiederholt durch und noch einmal und erneut, korrigierte, prüfte den Text und seine Gefühle und dann die Frage, wie sie es lesen würde. Kommunikationsfall, Stricke oder Brücken, also noch einmal durchgehen. Liebe Selina, komisch schreibst du, findest du, dass du mich vermisst? Im Sinne von verwundert, merkwürdig, in der Intensität überraschend, seltsam, wunderbar? Liebe Selina, ich habe viel an dich gedacht, habe die 3 Tage wieder und wieder in mir ablaufen lassen, dem nachgespürt, was sich ereignet hat zwischen uns, mit mir. Und das, was ich da finde, ist wunderbar und merkwürdig und ein Glück. Es ist sehr, sehr schön, an dich zurückzudenken, dein Bild vor mir zu sehen, an kleinen wiederkehrenden Gesten hängen zu bleiben, die zu verfolgen, die sich bereits in mir festgesetzt haben als etwas zu dir Gehörendes, Blicke zu sehen, zu erinnern, die mich getroffen haben, berührt haben, wie deine Worte, wie dein, sei jetzt nicht albern, komm noch mit hoch, Freitagnacht im Taxi vor deiner Wohnung. Erinnerst du dich, dass ich meine schon sehr früh am Abend bei Tommaso, die Frage gestellt habe, ob wir einander erkennen können? Ich weiß noch, dass es mich selbst überraschte, aber sie drängte sich mir geradezu auf und wollte raus. Und ich glaube, diese sehr vertrauensvolle, auch sich selbst offenbarende Frage war wohl bereits zu diesem Zeitpunkt von einer Hoffnung bestimmt, dass genau dieses möglich sein könnte, wenn auch nicht so und so wirklich und überwältigend, wie es jetzt ist. Ich empfinde zwischen uns etwas in Schwingung versetzt, eine Resonanz, ein Klingen, dem ich verwundert nachlausche. Und ich hoffe und glaube zugleich, dass es ein gemeinsames Gefühl ist, dass es keine begrenzte Two-Night-Experience war, auch wenn ich diese nicht würde missen mögen wegen allem, aber vor allem, weil es mich in Staunen versetzt hat über die darin liegende gefühlte Selbstverständlichkeit, als wären wir seit langer Zeit verbunden. Man weiß ja nie, was einem im Zustand der Verliebtheit die Libido so an Feenbildern vorgaukelt. Man weiß ja nie, da haben wir es wieder im bedeutend allgemein, also ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, dass ich dazu neige, mich in schöne Frauen zu verlieben, aber liebe Selina, ich möchte liebend gerne weiter so realistisch, so hoffe ich, mit dir Traum wandeln. So geht es mir und so empfinde ich es und unser Gespräch am Sonntag darüber macht mich froh, immer noch. Daneben gibt es Irritationen, die aus dem Interview mit Benson herrühren und das hat als Subtext ja auch unseren Abend bei Tommaso und die beiden nächsten Tage bestimmt. Darüber muss ich Klarheit gewinnen. Bitte, können wir telefonieren? Und bitte per Skype. Ich muss dich dabei sehen. Entschuldige, ich bin heute hier erreichbar. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören. Yours, Mark. Er überlegte nochmals, ob er den Satz mit den Feenbildern nicht lieber löschen sollte. Nee, bleib drin. Okay. Er tippte auf Senden, stand auf, fuhr seinen Computer hoch, startete Skype, gab Selinas Kontaktdaten ein und stellte eine Anfrage. Er stand auf, ging in die Küche und machte sich ein Espresso. 13:15. Selina würde sich realistisch nicht vor 17:30 melden. Er griff sich ein Zuckertütchen, zelebrierte sein Espresso-Ritual und checkte nebenbei erneut seine Mails auf dem Smartphone. Marlene hatte die Liste geschickt, öffnete die Mail erneut auf seinem Tablet, öffnete den PDF-Anhang, ging die Namen durch. Keine innere Resonanz bei keinem Namen. Mehr aus dem Gefühl heraus, etwas tun zu müssen, klickte er sich durch die Vita von Carlo Kastner, dann durch die Informationen, die zur Habichtstalschule verfügbar waren. Sich hiervon ein eigenes Bild zu machen, war eigentlich überflüssig. Marlene übersah nichts und ihre Einschätzungen stimmten bei dieser Art von Recherche in der Regel überein. Sollte er sich Kästen Kopf widmen oder Marlene das überlassen? Schon entschieden, dachte er und grinste. Er lehnte sich zurück, verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Sein Blick ging ins Leere. Seine Gedanken blieben hängen an Marlenes. Ach, du hattest mal wieder eine Begegnung mit dir selbst? Ihr Tonfall, absteigende Resignation und aufsteigende Ironie hallte in ihm nach. Auch ihr gegenüber hatte er diese Formel gebraucht für etwas, das einen auf sich selbst zurückwirft und man berührt wird und etwas von sich selbst erkennt oder erkennen könnte. Am Beispiel Kunst natürlich, aber auch hinsichtlich dessen, was einen an Frauen oder Männern sexuell anfixt. Darauf dürfte sie angespielt haben und er wusste nicht, ob der resignative Ton, den er gehört zu haben glaubte, dem Ende ihrer beiden Affäre galt oder aus ihrem allgemeinen Unverständnis seiner emotionalen Offenheit resultierte, wie sie es genannt hatte. Die Begegnung mit sich selbst hatte er mit einem Beispiel auch einmal auf sie bezogen gebraucht und es hatte ihr nicht gefallen, seine Anspielung auf einen älteren Kollegen, dem sie ganz offensichtlich gefiel, wohl weil sie ihre Vergangenheit, von der er nur Ansätze wusste, verschlossen halten wollte, versiegelt geradezu. Sie wolle sich nie wieder so begegnen, hatte sie gesagt, abschließend und endgültig. Ihn hatte Janina damals regelrecht seziert. Die Frage, die sie ihm stelle, wäre, was meint Begegnung mit sich selbst? Wenn man denn ein bisschen darüber nachdenken würde, hatte sie nachgeschoben. Sie färbte solche Sätze nie ironisch oder gar abfällig ein, aber natürlich hatte ihn dieser ihn zum Nachdenken auffordernde Nachsatz in seinem appellativen Gestus alarmiert, hatte er sich doch schon zum Programm verdichtet, das auf ein Ende, ihr Ende hinauslief. Ein Anlass, soweit klar, müsse gegeben sein als Voraussetzung eine Konfrontation. Die Formulierung setzte zudem voraus, dass da immer schon etwas vorhanden sein muss, ein Ich als ein Selbstbildnis. Ohne dieses Verständnis von sich selbst gäbe es keinen Reflexionsprozess und das sei doch wohl das Entscheidende. Das Ganze funktioniere auf der Basis und im Rahmen des sensorischen und funktionellen Systems der Verarbeitung und Speicherung von Reizen, das verstehe sich. Sie betonte das nur, weil es der Struktur des Psychischen entspreche, alles in ein Vorher und Nachher, in ein Dann und Dann und Dann zu ordnen und gleichzeitig kaum gedacht werden kann. Und damit konstruieren wir Folgen, die fragwürdig seien, nicht hinsichtlich der eigenen Logik, sondern in einem objektiven Sinn. Darüber wäre nachzudenken. Was Sie interessiere, sei der Auslöser bei ihm eigentlich eher gefühlter Widerspruch, weil er sich in Frage gestellt sehe, oder Akklamation, weil er sich bestätigt fühle? Oder handele es sich lediglich um eine diffuse innere Resonanz, der er nachgehe? Sei das gemeinsame Merkmal beider Prozesse Betroffenheit? Führe sie zu irgendeiner grundlegenden Erkenntnis? Was sei die Folge dieser? Gäbe es überhaupt eine? Hier hatte sie geschwiegen und ernst, mit dieser leicht resignativen Note, mit der sie ihn zuweilen betrachtete, in seine Augen geschaut. Bei ihm sehe sie vor allem ein selbsterhebendes Gefühl, das da aus der erlangten oder bewahrten Deutungshoheit resultiere. Deutungshoheit wolle sie nicht diskreditieren, aber der jovale Erzählgestus, diese Behaglichkeit der nachträglichen Betrachtung mache sie misstrauisch. Und dann der Satz: Ich glaube, wirklich existenzielle Erlebnisse gehen anders. So hatte sie es gesagt, war aufgestanden und hatte sich angezogen. Und er hatte dagelegen und versucht, ihr zu folgen, irgendwie hinterherzukommen, intellektuell, was aussichtslos gewesen war, damals. Dass sie etwas Elementares meinte, etwas, was in den Grundfesten erschütterte, was nicht eine weitgehend locker zu reflektierende Begegnung mit sich selbst, sondern eine Begegnung mit der Nacktheit der Existenz war, hatte er verstanden. Insofern war das Bildnis mit dem roten Schal für ihn eine Begegnung mit sich selbst, für Beckmann aber ein Versuch einer elementaren Selbstbefestigung, eine gelungene Sublimation, ging wahrscheinlich aber auch andersherum in die selbstzerstörerische Richtung. Janina hatte es bei ihrer Analyse belassen, war nicht mehr darauf zurückgekommen und er hatte sie von sich aus auch nicht mehr darauf angesprochen. Im Nachhinein fand er, dass auch sie sich genauso verhielt wie er, wie alle. Wir erzählen uns die Geschichte unseres Lebens, und zwar als Autor oder als Autorin. Wir setzen die Leitlinien, betonen, lassen weg und bauen das Ganze um, wenn nötig. Sie tat es nur sachlicher, mit dem Sezierbesteck ihres scharf richtenden Verstandes und vielleicht auch objektiver. Und was sie konnte, war eine Konsequenz ziehen. Und erst ab da nannte sie es Erkenntnis. Er griff sich erneut sein iPad, blieb beim Marcin Wasilewski Trio Faithful hängen, klickte auf Play, lehnte sich in seinem Lounge-Chair zurück, legte die Beine hoch und schloss die Augen. Auch Janina war es nicht gelungen, Verliebtsein oder Liebe über eine logische Reihung abzuleiten. Auch weil Bindung und Vertrauen immer einen vielleicht nicht gänzlich unlogischen, aber naiven Glaubensrest in sich bargen. Ja, Vertrauen, dachte er.